Guten Morgen auch von mir.
Sehr gut. Reaktion ist immer gut.
Mein Name ist Stefan. Ich freue mich heute hier mit euch ein bisschen in das Wort Gottes zu schauen. Und bevor wir damit loslegen, würde ich gerne noch kurz beten. Ihr dürft gerne sitzen bleiben. Herr Gott, ich danke dir für diesen coolen Sonntagmorgen, den wir haben können. Ich danke dir dafür, dass wir diesen besonderen Sonntagmorgen haben dürfen, dass wir zusammenkommen können, um Kinder zu segnen, um Kinder vor dich zu bringen und deinen Segen über ihrem Leben auszusprechen. Ich denke, dass du aber auch deinen Segen über unser aller Leben ausgießen willst, dass du uns immer mehr davon zeigen willst, welche Schätze du für uns bereitet hast, was du mit uns vorhast. Und so bitte ich dich für diesen Morgen, für diesen Vormittag, dass du uns dein Wort offenlegst, dass du zu uns sprichst und wir immer mehr von dem verstehen, wie du bist und wer du bist und was du mit uns vorhast. Amen. So, also dieser Sonntag ist, ich höre mich so ein bisschen selber hier. Dieser Sonntag ist besonders, und das habt ihr mittlerweile mitbekommen, wir haben es schon oft gesagt, eben weil wir einen Kindersegnungssonntag haben, weil wir eben diese Jüngsten unserer Gemeindemitglieder heute segnen durften. Ich finde es schön, dass sich die Eltern dazu entschieden haben, ihre Kinder schon, ich sag mal, von klein auf in dieser Nähe Gottes großzuziehen. Ich finde es auch schön, dass wir uns als Gemeinde, als HDH diese Zeit nehmen, um bewusst für unsere Kinder und für deren Zukunft zu beten. Also dieser Gottesdienst, der steht ganz im Licht von Familie, von Eltern und von Kindern. Und deswegen wollen wir heute in der Predigt so im übertragenen Sinne ein bisschen über Familie reden. Und zwar wollen wir uns Gott als Vater anschauen, wie ihr hinter mir schon seht. Aber am Anfang möchte ich euch gerne in eine Geschichte mit reinnehmen. Die Geschichte ist nicht von mir, ich habe sie ein bisschen angepasst auf die heutige Zeit. Also stell dir vor, du wohnst in Somalia, von mir ist auch irgendein anderes Land, aber in eben einem Land, wo die Lage nicht ganz so gut ist, in einem Land, was vielleicht von einem Bürgerkrieg zerrüttet ist, in einem Land, in dem verschiedene Stämme schon seit langem gegeneinander kämpfen. Stell dir vor, du bist noch ein kleines Kind, du spielst auf der Straße so vor dich hin und auf einmal hörst du laute Schreie, du hörst Schüsse, du drehst dich um und du siehst, wie eine Gruppe wütender Männer mit Macheten, mit Gewehren auf dein Dorf und auf dich zurennen. Also schnell es geht, rennst du davon, du versuchst jemanden zu finden, den du kennst, aber du siehst niemanden. Also suchst du dir ein Versteck und in irgendeinem staubigen Erdloch unter einer von den Holzhütten, da findest du dein Versteck. Und du wartest und wartest in diesem Versteck, bis du draußen nichts mehr hörst. Du wartest noch ein bisschen länger und traust dich schließlich irgendwann aus deinem Versteck raus. Und als du aus diesem Erdloch gekrochen kommst, ist niemand mehr da. Entweder verschwunden oder noch schlimmer. Von deiner ganzen Familie findest du niemanden mehr. Erschüttert weinst du dich in den Schlaf, während so die Sonne untergeht. Und als du wieder aufwachst, realisierst du, dass du nicht nur Angst hast, dass diese Männer, dieser Feind zurückkommen kann, sondern auch, dass du hungrig bist, dass du durstig bist. Und auf einmal kommt dir so, dass du niemanden mehr hast, dass niemand mehr da ist, der sich um dich kümmert, der dich versorgt, der dich vor diesem Feind oder vor wilden Tieren oder sonst was beschützen könnte. Du bist komplett allein und auf dich allein gestellt. Du hast niemanden mehr. Du findest noch so ein paar Brote in irgendeiner von den Hütten, die noch nicht abgebrannt sind. Du isst sie und das war auch alles, was du irgendwie gefunden hast. Und so vergeht ein weiterer Tag und du hast immer noch keine Ahnung, was du machen sollst. Inzwischen gehst du davon aus, dass du einfach sterben wirst. Und plötzlich hörst du ein Geräusch hinter dir und siehst einen großen Mann mitten in diesen Resten von dem Dorf stehen. Er ruft dir in deiner Sprache zu und sagt, hab keine Angst, ich bin hier, um dir zu helfen. Du willst wegrennen, aber du weißt auch nicht so wirklich, wohin. Also bleibst du da und dieser Mann kommt auf dich zu, er gibt dir etwas zu essen, er gibt dir etwas zu trinken. Und schließlich sagt er, es tut mir leid, ich habe versucht, sie aufzuhalten. Du siehst die Wunden an seinen Armen und auf seinem Kopf und er schweigt erstmal eine Weile. Schließlich sagt er, wenn du mit mir kommst, werde ich dich versorgen. Es tut mir alles sehr leid. Also ihr bleibt noch eine Weile in diesem Dorf sitzen und fangt langsam immer mehr an zu reden. Und du erfährst, dass dieser Mann eigentlich mal zu dem Stamm gehört hat, der dein Dorf überfallen hat. Du erfährst, dass dieser Mann mit seinem Sohn bei der Stammesbesprechung von diesem anderen Stamm dabei war, als sie beschlossen haben, dein Dorf zu überfallen. Der Mann und auch sein Sohn haben diesem Überfall nicht zugestimmt. Sie wollten den Überfall stoppen. Und als Strafe dafür hat der Rest von diesem anderen Stamm den Sohn von diesem einen Mann, der jetzt vor dir steht, umgebracht. Also dieser Versuch, dich und die, die die Nase zu retten, hat ihm seinen Sohn gekostet. Aber nicht nur das. Während ihr so redet, kommt heraus, dass sein Stamm und dein Stamm schon lange miteinander befeindet sind. Dass es in den vergangenen Jahren noch häufiger Überfälle von deinen Leuten auf seine Leute gegeben hat. Es stellt sich raus, dass dein Vater der Erzfeind von diesem jenen Mann war, der gerade vor dir steht. Dein Vater hat schon öfters versucht, diesen Mann umzubringen. Zunächst schüchtert dich das enorm ein. Aber so über die Zeit, langsam aber sicher, glaubst du irgendwie daran, dass dieser Mann tatsächlich versucht, dir zu helfen und dich zu retten und das trotz dieser früheren Feindschaft, die zwischen deinen und seinen Leuten bestanden hat. Irgendwie, so ganz komisch, fühlst du dich von diesem Mann geliebt. Du kannst es auch nicht richtig erklären. Und langsam kommt wieder Hoffnung in dein zerbrochenes Herz, dass es eben ein Leben nach diesem Überfall gibt. Du willigst also ein, mit diesem Mann zu ziehen, und über die nächsten Monate lernst du ihn immer besser kennen. Zum Beispiel erfährst du, dass er an einer der besten Universitäten in England ausgebildet wurde, dass er, obwohl er eigentlich aus diesem Dorf kommt, eigentlich es mittlerweile zu einem reichen Geschäftsmann gebracht hat, dass er mehrere Häuser besitzt, nicht nur da vor Ort, sondern auch in Europa. Irgendwo besitzt er, so wie du das verstanden hast, eine Farm im Norden von England. Du verstehst das alles noch nicht so ganz, aber langsam begreifst du, dass dieser Mann deine Bedürfnisse über die Maße stillen kann, mehr als du dir das hättest je vorstellen können. Er nimmt dich mit zu einem seiner Häuser, er unternimmt lange Urlaube mit dir, zum Beispiel auf diese Farm in England. Und du fühlst dich immer mehr geliebt von diesem Mann, der seinen eigenen Sohn verloren hat, um dich zu retten. Ja, du warst Teil von einem Stamm, der ihn und seine Väter gehasst hat. Und trotzdem hat dieser Mann alles in die Wege geleitet, dass er dich jetzt sogar adoptieren kann und auch rechtmäßig sein Kind oder sogar Erbe nennen kann. Ich glaube, viele von euch erkennen die Parallelen, die diese Geschichte mit dem christlichen Glauben hat. Sie veranschaulicht ein bisschen, wenn auch nicht perfekt natürlich, ist immer noch irgendwie so eine Geschichte nur, was für einen Vater wir in Gott haben. Der Bibeltext, den wir uns heute anschauen wollen, der steht in 1. Johannes 3, die Verse 1 bis 2. Und da steht: Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen, und wir sind es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ja, liebe Freunde, wir sind Kinder Gottes. Wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eins wissen wir: Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, so werden wir ihm gleich sein. Denn dann werden wir ihn sehen, wie er wirklich ist. Und darum soll es dann heute auch gehen, um Gott als Vater. Wir wollen uns anschauen, was es bedeutet, dass Gott Vater ist und dass wir uns Kinder Gottes nennen dürfen. Wir wollen uns anschauen, was eben diese Liebe ist, von der hier am Anfang, von dem, was ich gerade vorgelesen habe, die Rede ist. Aber bevor wir uns anschauen, was es genau bedeutet, dass Gott Vater ist, will ich mir mit euch eine weitere Frage anschauen. Und zwar kam mir diese Frage selbst so im Rahmen von meinen Vorbereitungen, und zwar die Frage danach, warum wir Gott eigentlich überhaupt Vater nennen oder warum Gott in der Bibel als Vater irgendwie bezeichnet wird. Warum sprechen wir von Gott, dem Vater, als einem Vater? Natürlich lesen wir in der Bibel davon und wir Christen haben das irgendwie immer schon so gemacht und daher übernehmen wir das auch in unseren christlichen Sprachgebrauch. Aber wo kommt das eigentlich her? Bestimmt so ein paar Assoziationen schon im Kopf. Vielleicht habt ihr euch das auch selber mal gefragt, vielleicht auch nicht, vielleicht seid ihr davon irgendwie ausgegangen, es ist halt so. Ich habe ein bisschen in die Bibel dazu geschaut und ich finde drei Antworten auf diese Frage, die alle gleichermaßen richtig sind. Einer der Gründe, warum Sich Gott, der Vater, Vater nennt, liegt in der Dreieinigkeit, in dem Wesen Gottes, in dieser Beziehung, die Gott mit sich selbst hat. Gott, der Vater, sagt, dass Jesus sein Sohn ist. Und genauso sagt Jesus an vielen Stellen in der Bibel, dass Gott sein Vater sei. Also Gott, der Vater, ist Vater, weil Jesus sein Sohn ist, weil er der Vater von Jesus ist. Das klingt alles ein bisschen, als würde sich das selber beweisen, aber das ist das Problem, aber es ist eines der größten Geheimnisse Gottes, die wir im Hier und Jetzt irgendwie sehr schwer verstehen können. Ja, der Vater war schon ewiglich da und eigentlich war Jesus auch schon immer da, aber trotzdem lesen wir davon, dass der Vater den Sohn gezeugt hat. Also Jesus wurde nicht geschaffen, so wie die Schöpfung geschaffen wurde, sondern gezeugt, also ist vom gleichen Wesen wie der Vater. Wir haben Vater und Sohn, aber beide sind trotzdem gleichermaßen Gott. Wir lesen im Johannesevangelium in Kapitel 10, Vers 30 diese Aussage von Jesus, wo er sagt, ich und der Vater sind eins. Beide sind eins, aber dennoch sind es unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen Aufgaben. Ja, getrennt betrachtet haben wir Vater und Sohn, aber zusammen haben wir mit dem Heiligen Geist Gott. Und es ist sehr schwer, seinen Kopf da komplett rumzukriegen. Und ich glaube, keiner von uns hat das wirklich verstanden. Aber ich glaube trotzdem, dass sich das lohnt, sich damit auseinanderzusetzen. Warum ist das wichtig? Was bedeutet das für uns? Ich denke, einer der Gründe dafür, dass Gott auch eben in diesen Rollen von Vater und Sohn in der Bibel auftritt und sich so uns offenbart, liegt darin, dass wir so diesen dreieinigen Gott besser kennenlernen und besser verstehen können, wenn auch nur teilweise. Denn dadurch, dass Gott neben dem Heiligen Geist auch Vater und Sohn ist, haben wir auf dieser Erde hier eine, wenn auch imperfekte, Vergleichsbasis, nämlich die irdische Familie. Ja, wir können hier auf dieser Erde so ein bisschen, so einen klitzekleinen Anfang davon verstehen, wie Gott ist, wenn wir uns Eltern und ihre Kinder anschauen. Ja, wie sie separate Personen sind, aber doch irgendwie verbunden sind, wie sie dieses gemeinsame Erbgut teilen. Egal was kommt, das verbindet sie irgendwie. Sie gehören zusammen. Oder auch wie Eltern ihre Kinder bedingungslos lieben können. Oder Familien auch später noch immer füreinander da sind. Aber auch aus einer anderen Perspektive ist es für uns relevant, dass Gott in der Bibel als Vater und als Sohn auftritt. Wir können uns nämlich diese Beziehung, die wir zwischen Vater und Sohn in der Bibel sehen, als Vorbild nehmen für unsere irdischen Beziehungen zwischen Eltern und ihren Kindern. Also diese unendliche Liebe zum Beispiel oder dieses Verständnis, diese Einheit zwischen Vater und Sohn in der Bibel können wir uns als Vorbild nehmen. Oder wir Kinder können unseren Eltern eben jenen Gehorsam und Respekt gegenüber ausdrücken, wenn wir uns Jesus als Vorbild nehmen. Wir lesen zum Beispiel in Johannes 5 in den Versen 19 bis 20, wo Jesus sagt, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Also dieser Gehorsam, den Jesus gegenüber dem Vater hat. Oder viele von euch sind Eltern. In Bezug zu euren Kindern könnt ihr euch aus dieser Vater-Sohn-Beziehung bei Gott zum Vorbild nehmen, wie der Vater Bedeutung und Identität in das Leben seines Sohnes hineinspricht. Wir lesen in Matthäus 3 in den Versen 16 bis 17, bei der Taufe von Jesus, da heißt es, in dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel. Und er sah den Geist Gottes, wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Also Gott bestätigt Jesus ausdrücklich als seinen Sohn und er drückt seine Freude über Jesus aus. Ja, Jesus wird das schon irgendwie gewusst haben, gehen wir mal von aus, aber trotzdem vermute ich mal, wird es ihm gut getan haben, das von seinem Vater nochmal so zugesprochen bekommen. Hey, du bist mein Sohn, an dir habe ich meine Freude. Und auch das können sich Eltern gegenüber ihren Kindern als Vorbild nehmen und noch viele andere Sachen. Der zweite Punkt, die zweite Antwort darauf, warum Gott als Vater auftritt, warum er sich als Vater offenbart, warum wir Gott Vater nennen, finden wir schon ein bisschen früher in der Bibel. Denn auch schon im Alten Testament, also bevor Jesus so sichtbar auf der Erde als Sohn Gottes auftritt, wird Gott schon als der Vater bezeichnet. Das ist seltener als dann im Neuen Testament, also Jesus macht das sehr, sehr häufig, im Alten Testament haben wir nicht so viele Stellen dazu, aber es gibt trotzdem einige Stellen, Und zwar beziehen die sich häufig darauf, dass Gott eben derjenige ist, der alles geschaffen hat, der alles ins Leben gerufen hat. Er ist gewissermaßen der Vater der Schöpfung. Wir lesen zwar davon, dass sowohl Jesus als auch der Heilige Geist bei der Schöpfung beteiligt sind, aber es ist doch der vom Vater geschlossene Beschluss, dass geschaffen werden soll. Er gibt sozusagen die Initialzündung dafür, dass Schöpfung entsteht. Er schickt sein Wort in die Leere, wodurch dann alles entsteht. Also diese Welt, alles drumherum, alles darin und somit auch wir Menschen. Wir lesen in Jesaja 64, Vers 7. Nun aber bist du, Herr, unser Vater. Wir sind der Ton und du bist der Töpfer. Wir alle sind das Werk deiner Hände. Oder in Malachi 2, Vers 10. Haben wir nicht alle einen Vater? Hat nicht ein Gott uns geschaffen? Also Gott hat alles, auch alle Menschen, auch dich und mich geschaffen und ist zunächst mal auf einer gewissen Ebene so eine Art von biologischem Vater für uns. Nicht in dem Sinne wie Jesus, den er gezeugt hat, wie wir in Hebräer und an vielen anderen Stellen lesen. Ja, wir wurden nur geschaffen, aber in diesem übertragenen Sinne ist Gott als Vater der Schöpfung auch unser aller Vater. Der nächste und der vielleicht wichtigste Grund, warum auch wir Gott als Vater bezeichnen, der steht noch aus. Nämlich, dass Gott uns ganz bewusst zu seinen Kindern gemacht hat. Und dazu lesen wir in Galater 4 in den Versen 5 bis 7. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in allen Rechten von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und Abba, Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Also, Gott hat dich nicht nur geschaffen, wie wir gerade gelesen haben, sondern Gott hat dich auch errettet. Er hat so viel mehr getan, als dich einfach nur in diese Welt zu setzen, sondern er hat dich freigekauft. Wie wir in dieser Geschichte am Anfang als imperfektes Beispiel hatten, wären wir eigentlich dem Tod geweiht gewesen, wenn nicht Gott gekommen wäre, um uns zu retten. Wir wären dem Tod geweiht gewesen, vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, je nachdem, wie wir genau das definieren, aber irgendwann hätten wir als Konsequenz für die Fehler, die wir getan haben, für das, was die Bibel Sünde nennt, sterben müssen. Und damit meinen wir gar nicht mal in erster Linie den physischen Tod, den wir doch alle am Ende von unserem Leben erleben, sondern eben das, was danach kommt, dieser ewige Tod, dieses ewige Getrenntsein von Gott. Wir wären zwar jetzt noch hier, aber wir hätten eigentlich keine Hoffnung mehr. Wir wären gerade erst aus unserem staubigen Loch in der Erde gekrochen, nur um festzustellen, dass alles hoffnungslos ist und dass wir eigentlich ganz allein sind. Aber dann kam eben Gott zu uns und hat uns, wenn wir eben daran glauben, durch Jesus gerettet. Es hat Gott seinen eigenen und einzigen Sohn gekostet. Und das, obwohl wir, wie die Bibel an mehreren Stellen sagt, Feinde Gottes waren. Es war seine freie Entscheidung, uns zu retten. Er hätte es nicht tun müssen und es hat ihm was gekostet. Aber Gott hat noch viel mehr gemacht, als bloß uns zu retten. Wenn wir an ihn glauben, dann hat er uns gewissermaßen adoptiert, also so zu seinen Kindern gemacht. Ja, wie in der Geschichte am Anfang, wo nach dieser bloßen körperlichen Rettung noch nicht Schluss war, sondern es noch viel weiter ging. Gott ist an uns und an einer Beziehung mit uns interessiert. Und indem sich Gott als Vater zeigt, zeigt er uns auch, dass er keine abstrakte Kraft ist, die irgendwo da ist, sondern eine Person, mit der man überhaupt erst Beziehung haben kann. Und nicht irgendeine Beziehung, wie wir in Galater vorhin gelesen haben, von Herrscher und Untergebenen oder irgendwie sowas, sondern eine familiäre Beziehung, eine intime, wertschätzende, liebende Beziehung. Also diese Art von Beziehung, nach der wir uns eigentlich alle sehen. Und wenn wir davon reden, dass wir seine Kinder sind, seine Söhne und Töchter, müsste man eigentlich besser übersetzen, dann sollten wir in unserem Kopf nicht einfach nur das Bild von einem kleinen Kind haben, das in eine neue Familie hineinkommt. Denn häufiger als eine Adoption von kleinen Kindern gab es im Altertum die Adoption von erwachsenen Menschen. Also hat zum Beispiel ein reicher Mensch einen armen Menschen adoptiert, um diesem ein besseres Leben zu ermöglichen. Oder ein Kaiser hat seinen Nachfolger adoptiert, damit das auch alles schön ordentlich in einer Linie ist. Das verdeutlicht uns, dass es bei diesem Kindsein viel mehr geht als um dieses Bild, das wir manchmal haben von kleinen Kindern, die auf Gottes Schoß sitzen, was ja richtig und schön ist, aber es geht um noch viel mehr als das. Es geht darum, dass wir Erben sind, wie wir in Galater gelesen haben, also ein Anrecht haben auf das, was Gott hat. Es geht darum, dass wir gewissermaßen in einer Linie sind, in einer Abstammung drin sind, mit allen Rechten und Pflichten, die das so mit sich zieht. Wir haben also nicht nur Gott, den Vater, der sich liebevoll und fürsorglich um uns kümmert, auch wenn das natürlich stimmt und wunderbar und schön ist, aber wir haben auch den Gott, der uns ein Erbe anvertraut hat, der sagt, ich gebe dir einen Teil von dem, was ich habe, mach damit, was ich dir beigebracht habe. Also führe meine Arbeit fort. Alles drin in diesem, du bist mein Sohn, meine Tochter, du bist mein Erbe. Also frag dich, was ist dieses anvertraute Erbe, das du als Sohn, als Tochter Gottes bekommen hast? Was ist diese Aufgabe, mit der Gott dich anvertraut hat? Wo sagt Gott zu dir, führe meine Arbeit fort? Aber Gott macht noch mehr, als uns bloß zu adoptieren, als ob das nicht längst schon genug wäre. Und hier jetzt mit den Vergleichen, die wir gut treffen können, ein bisschen auf. Es wird ein bisschen schwerer, aber die Bibel spricht davon, dass wir von Neuem geboren werden. Also wenn wir uns dazu entscheiden, dieses Angebot der Adoption anzunehmen, wenn wir seine Kinder werden, dann behalten wir zwar irgendwie unseren menschlichen Körper, aber werden dann erst in unserem Inneren so wirklich lebendig. Also das, was bei einer menschlichen Adoption nicht passiert, das passiert bei unserem Kind Gottes werden. Denn Gott gibt uns seinen Geist, der fortan in uns ist, der in uns lebt. Also so wie Eltern ihr Erbgut an Kinder weitergeben, so gibt Gott uns seinen Geist, also einen Teil von uns. Also es geht noch über diese Adoption hinaus. Und das ist auch eine der Sachen, wo in 1. Johannes von die Rede ist, das, was wir am Anfang gelesen haben, wo es hieß, und das ist erst der Anfang, was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eins wissen wir, wenn Jesus in seine Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Denn dann werden wir ihn sehen, so wie er wirklich ist. Also das, was in der Ewigkeit noch vor uns liegt, das sprengt jegliche Vorstellungskraft, die wir so haben können. Wir wissen, dass wir Jesus ähnlich sein werden. Ja, der dadurch, dass wir einen gemeinsamen Vater haben, irgendwie auch unser Bruder wird. Wenn wir uns für Jesus, für Gott, den Vater entscheiden, dann werden wir von Neuem geboren, aber gewissermaßen ausgewachsen sind wir dann erst in der Ewigkeit, da wie dieser Prozess vollendet. Also fassen wir mal kurz zusammen, was wir bisher haben. Gott, der Vater, ist Vater, weil er der Vater von Jesus ist. Dann ist er der Vater aller Schöpfung. Und dann ist er unser Vater, die wir eben durch den Glauben von ihm nicht nur geschaffen, sondern auch gerettet, adoptiert und von Neuem geboren wurden. Also wir sind seine Erben mit allem, was dazugehört. Nachdem wir uns angeschaut haben, warum Gott eigentlich als Vater bezeichnet wird und warum wir Gott als Vater bezeichnen können, lass uns noch ein bisschen reinsteigen, was für ein Vater Gott ist. Ich weiß nicht, was du für einen Vater hast oder hattest oder vielleicht bist. Vielleicht hattest du einen echt guten Vater wie ich, dem du nicht wirklich was vorwerfen kannst, der dir ein Vorbild ist. Vielleicht hattest du keinen Vater oder vielleicht hattest du einen Vater, wo es irgendwie besser gewesen wäre, er wäre gar nicht da gewesen. Je nachdem, was für Erfahrungen du gemacht hast, wird es dir leichter fallen oder schwerer fallen, Gott als Vater zu sehen und irgendwie zu akzeptieren. So am Rand, mehr zu dem und zu anderen Themen besprechen wir immer auf dem Encounter. Also wenn ihr im Dezember, also wenn ihr Männer seid und im Dezember noch nichts vorhabt, dann könnt ihr gerne am Wochenende mitkommen, da reden wir über das und noch viel mehr. Ich glaube, die Frauen sind irgendwann im Frühjahr dann dran. Aber unsere irdischen Väter, die sind zwar manchmal, aber nicht immer ein gutes Beispiel dafür, wie Gott als Vater ist. Und deswegen möchte ich mit euch ein paar Eigenschaften von Gott als Vater in der Bibel durchgehen. Natürlich hat Gott sehr, sehr viele Eigenschaften, sodass wir die jetzt nicht alle unbedingt durchgehen können. Aber so ein paar Aspekte möchte ich gerne hier anführen. Ein paar. Ja, zunächst mal wissen wir aus 1. Johannes 4, was wir jetzt schon am Anfang gelesen haben, dass Gott Liebe ist. Also er drückt seine Eigenschaften, diese Liebe, die er ist, auch in allen Eigenschaften, die er als Vater hat, aus. In dem, was er tut, begegnet er uns in Liebe, selbst wenn sich das im Moment vielleicht nicht so anfühlt. Wie wir dann am Anfang gelesen haben, so groß ist seine Liebe, dass er uns zu seinen Kindern gemacht hat. Also obwohl er das bei Weitem nicht hätte tun müssen, aber diese Liebe, die er uns gegenüber hat, durch diese Liebe hat er sich eben entschieden, uns zu retten, zu adoptieren, zu Kindern und Erben zu machen. Und diese Liebe, die prägt dann alles davon, wie uns Gott als Vater begegnet. Gott ist ein barmherziger, ein gnädiger Vater. Ja, es drückt sich klar zum einen wieder dadurch aus, dass wir überhaupt seine Kinder sein dürfen. Da steckt schon jede Menge Gnade drin. Eben weil er unsere Fehler, unsere Sünden zugedeckt hat und sie nicht mehr anrechnet und er eben gnädig und barmherzig ist. Er ist ein großzügiger Vater, der uns überreich beschenkt, der uns eben dieses größte Geschenk des ewigen Lebens gerne macht. Und selbst wenn wir manchmal immer noch Fehler machen, dann ist er der geduldige Vater, der uns immer wieder aufhilft. Er ist der treue Vater, der uns nie verlassen wird. Also wie Eltern eine Adoption auch nicht rückgängig machen können. Gott, der Vater, ist ein nahbarer Vater. Wir können immer zu ihm kommen mit allem, was uns beschäftigt. Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, hier ist einer der Hauptgründe darin, warum sich Gott als Vater offenbart, weil er eben an dieser persönlichen Beziehung mit uns interessiert ist. Er hat keine Kosten und Mühen gescheut, um uns dies zu ermöglichen. Und deswegen ist er auch jetzt nie zu beschäftigt oder unterwegs oder zu müde oder sonst irgendwie was, dass wir nicht zu ihm kommen können. Und er freut sich über diese Zeit, die wir mit ihm verbringen. Es sind keine Last. Er ist an dir ganz persönlich interessiert. Gott, der Vater, kennt uns durch und durch. Er weiß genau, was wir brauchen. Ja, da, wo menschliche Eltern vielleicht manchmal gar nicht genau wissen, was ihren Kindern gerade fehlt, und ich denke mal, unsere frischen Eltern hier, deren manchmal einfach so schreiende Kinder wir gerade gesegnet haben, die können das nachvollziehen. Ja, da weiß Gott schon ganz genau, was seine Kinder benötigen. Er kann uns genau in dieser Bedürftigkeit, die wir haben, begegnen. Wir lesen zum Beispiel in Matthäus 6, Vers 8, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn darum bittet. Und in diesem gleichen Kapitel in Matthäus 6, da lesen wir auch, dass wir uns nicht sorgen sollen. Nicht nur, weil Gott weiß, was wir brauchen, sondern weil er uns auch damit versorgen kann und will. Aber wenn die Bibel von Gott als Vater spricht, dann meint sie auch Dinge, mit denen wir uns vielleicht etwas schwerer tun. Zum Beispiel lesen wir in Malachi 1, Vers 6, ein Sohn ehrt den Vater und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich nun Vater bin, wo ist meine Ehre? Und wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht? Spricht der Herr der Herrscharen zu euch, ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet. Das ist eine Stelle oder in der Nähe von einer Stelle, die wir uns letzte Woche angeguckt haben, wo es darum ging, dass die Priester Opfer dargebracht haben, aber eben schlechte Opfer und das Beste für sich behalten haben. Das ist eine sehr faszinierende Stelle, weil Gott auch hier schon im Alten Testament als Vater auftritt und sich selbst als Vater bezeichnet. Aber interessanterweise geht es hier eben nicht in erster Linie um den liebenden Vater oder den fürsorglichen Vater, auch wenn das alles natürlich irgendwo mitschwingt und wahr ist. Aber es ist hier von Ehre und von Ehrfurcht die Rede. Also hier geht es in erster Linie darum, dass sein Volk ihm Ehre schuldig ist, eben weil er der Vater ist. Also seine Position als Vater, die reicht hier scheinbar irgendwie schon aus, um diesen Anspruch zu rechtfertigen. Das können wir heute nicht mehr so ganz so einfach nachvollziehen, weil wir alle, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß, erlebt haben, dass weltliche Väter eben auch Fehler machen. Es gab und gibt nun mal auch schlechte menschliche Väter, die abwesend, autoritär, zornig, gewalttätig, vernachlässigend, was auch immer sind. Bei solchen Vater ist Gott natürlich nicht, sondern der gute Vater. Aber nicht nur der liebende, barmherzige, geduldige Vater, sondern auch der weise, starke und mächtige Vater. Ein Vater, der uns den Weg zeigt und uns auf den richtigen Weg führt. Gott, der Vater, fordert von uns Gehorsam. Zwar keinen rein blinden Gehorsam, aber eben auch dann, wenn wir gerade vielleicht nicht verstehen, warum Gott irgendwas von uns möchte oder wenn wir da gerade keine Lust drauf haben. Gott ist in dem Sinne auch der erziehende und der disziplinierende Vater. Natürlich, wie gesagt, alles in der Liebe, die irgendwie über allem steht. Also, welches Bild hast du von Gott, dem Vater? Siehst du ihn nur als diesen liebenden, freundlichen Vater? Das ist auf jeden Fall irgendwo richtig und daran solltest du natürlich festhalten, das will ich gar nicht sagen. Aber Gott ist auch ein Vater, der Ehre und dem Ehre und Gehorsam gehört. Siehst du in Gott nur diesen gefühlt autoritären, den starken, den strafenden Vater? Dann bitte ihn, dass er sich dir als diesen liebenden, geduldigen, barmherzigen Vater zeigt. Das ist jetzt schon ein paar Mal gesagt, Gott ist an einer Beziehung mit uns interessiert, an einer echten, ehrlichen und intimen Beziehung, an diesem gegenseitigen Vertrauensverhältnis. Er sehnt sich danach, mit uns Gemeinschaft zu haben, also dieses Vater-Kind-Verhältnis zu uns zu haben. Egal, was du bisher mit Gott erlebt hast, lade ich dich ein, Gott als Vater zu begegnen. Sag ihm, ob zum ersten oder zum x-ten Mal, spielt keine Rolle, dass du an dieser Beziehung mit Gott auch als Vater interessiert bist, dass du in diese Beziehung hinein möchtest mit dem Vater, der dich geschaffen hat, der dich gerettet hat, der dich zu seinem Kind gemacht hat, der dir sein Erbe gibt, der dir neues Leben gegeben hat. Lass dir zeigen, was dieses Erbe ist, das du antrittst. Ja, welche großartigen Rechte und Aufgaben damit verbunden sind. Und lass dir wieder neu zeigen, wie groß eben diese Liebe ist, von der hier in 1. Johannes die Rede war, die dich zu seinem Kind macht. Ich will noch beten. Gott, ich danke dir, dass du unser Vater bist. Ich danke dir, dass du unser Vater bist, weil du uns geschaffen hast, aber noch so viel mehr. Dass du unser Vater bist, weil du uns gerettet hast und weil du gute Absichten für uns hast, weil du uns versorgst. Ich danke dir, dass du unser Vater bist, weil du uns zu deinen Kindern gemacht hast. Dass du uns adoptiert hast und in diese Familie mit hineingenommen hast. Ich danke dir, dass wir deine Kinder sind, weil wir deine Erben sind. Ich danke dir, dass wir dadurch, dass du deinen Sohn gegeben hast, von neuem geboren werden können, dass wir dieses neue Leben in uns tragen können. Ich bitte dich, dass du uns immer wieder neu die Augen dafür öffnest, was für ein Vater du bist, wie du unendlich viel Liebe für uns hast, wie du ein guter Vater bist, wie du fürsorglich und barmherzig und geduldig bist, aber wie du auch stark und weise und mächtig bist. Korrigiere uns da, wo wir ein falsches Bild von dir haben. Offenbare du dich uns immer wieder neu als Vater. In deinem Namen. Amen.